Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Mit Angela Ulrich und Konstantin Zöller. Wir grüßen aus Berlin. Heute verbringen wir den Abend mit Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD. Hallo, Herr Scholz.
Schönen Hallo.
Schön, dass Sie hier sind.
Herr Scholz, drüben bei Twitter schreibt schon ein SPD-Mitglied: Ich bin seit 10 Jahren in der Partei und weiß nicht so recht, was man am Wahlabend macht, wenn man gewinnt. Herr Scholz, was ist da so Sitte? Erinnern Sie sich ein bisschen dunkel?
Ich erinnere mich ziemlich gut. Erstens ist das erste Mal, dass ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, mit einem großen Wahlerfolg der SPD verbunden gewesen, 1998.
Schon eine Weile her.
Und das war für mich natürlich also ein großes Ereignis. Einmal, weil sich Deutschland geändert hat nach den vielen, vielen Jahren Helmut Kohl. Aber auch deshalb, weil ich das erste Mal Mitglied des Deutschen Bundestages
wurde. Aber wenn man mal jetzt ein bisschen näher guckt, da war nicht so viel Freude.
Ich erinnere mich an zwei ganz tolle Wahlerfolge, die ich für die Hamburger SPD bei den Landtagswahlen, bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg erzielen konnte. 48% und ich glaube 45% beim zweiten Mal für die SPD. Malu Dreyer hat es auch gut gemacht, also jubeln können wir schon an der einen oder anderen Stelle.
Aber im Willy-Brandt-Haus, haben Sie den Schaumwein schon gekauft oder lieber auf Kommission bestellt?
Wir haben weder das eine noch das andere, sondern wir sind wirklich alle sehr froh über die guten Umfrageergebnisse, die wir jetzt überall vermeldet bekommen. Wir sind froh, weil die sich auch widerspiegeln in dem, was wir an Rückmeldung von den Bürgern und Bürgern bekommen. Und ich persönlich bin sehr, sehr berührt von dem, was ich an persönlicher Zustimmung lese, aber ehrlicherweise noch mehr spüre.
Sie reden schon mehr, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben. Wir haben nämlich 652 Fragen vorbereitet und notfalls haben wir noch 2, 5, 8-minütige Songs zum Füllen, hätten wir vorbereitet. Also egal, wie es kommt, wie viel Sie reden, weil Sie sind ja doch für knappe Antworten bekannt. Wir sind vorbereitet. Wir bleiben hier. Eine Stunde verbringen wir gemeinsam und wollen klären, was will Olaf Scholz, wie tickt er und welche Musik hört er.
Und mit dabei sind 10 Radios der ARD, Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 888, Antenne Brandenburg, SR 1, SWR 3 und WDR 2. Und überall läuft jetzt dieser Song, Milo.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Sitting there and wondering where your heart went. You can call me up, call me up. I'll be there ASAP. I'll be there ASAP. I'll be there ASAP.
Guten Abend, Deutschland. Hier ist Kampf ums Kanzleramt. Und man merkt schon, im Wahlkampf ist um 18 Uhr noch ein schwarzer Kaffee drin. Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, ist bei uns. Hallo.
Hallo.
Herr Scholz, auf der Titelseite des Süddeutschen Magazins, da hat ein früherer SPD-Kanzlerkandidat schon mal den Stinkefinger gezeigt. Aber Sie machen nun die Merkel-Raute. Sie lächeln mich jetzt hier schon wieder so an. Also ich habe recht mit meiner Annahme, dass Ihnen das richtig, richtig Spaß gemacht hat, diese Geste, oder?
Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich wurde gefragt nach Frau Merkel und deshalb fand ich das auch angemessen nach all den Jahren. Und ich glaube, die meisten verbinden das auch mit ihr. Und im Übrigen kann Frau Merkel ja auf eine sehr erfolgreiche Kanzlerschaft zurückblicken.
Wollen Sie die neue Merkel werden?
Na, ich will als Olaf Scholz Bundeskanzler werden. Ich habe mit ihr gut zusammengearbeitet. Und ich habe allerdings natürlich was vor. Ein Plan für die 20er Jahre, wie wir eine gute Zukunft erreichen können.
Da kommen wir hin. Ich würde nur mal kurz wissen, wie viel Merkel steckt denn allein vom Typ, von der Art Politik zu machen in Olaf Scholz?
Ich finde solche Vergleiche immer schwierig. Ich sage mal, was ich gut an ihr finde. Zum Beispiel, dass sie weiß, was die meisten ahnen. Dass die Idee, nur weil man ein so einflussreiches und mächtiges Amt hat, man trotzdem nicht alles alleine bestimmt. Also man muss klarkommen mit 16 Ländern in Deutschland, mit den 26 anderen Ländern der Europäischen Union, weltweit. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, über eine globale Mindeststeuer zu verhandeln und habe das gemacht in einer Situation, wo viele geglaubt haben, das wird nie was. Aber nach 3 Jahren hatten wir 130 Staaten dabei, 90% der Weltwirtschaftskraft und der Wirtschaftsleistung. Und sowas geht. Aber man muss dann beharrlich sein und darf nie aufgeben und muss dann die Chancen, die man hat mit dem Amt, auch nutzen. Also nur moderieren reicht dann auch nicht.
16 Jahre Merkel waren das ja jetzt und jetzt machen Sie die Raute. Mir macht die Raute ein bisschen Angst. Seitdem ich erwachsen bin, habe ich quasi nur Angela Merkel als Kanzlerin erlebt. Und ich glaube, für meine Generation wäre es mal Zeit für einen Neustart. Was ist denn an Ihnen ein Neustart?
An mir ist ein Neustart erstens, dass ich die Raute jetzt einmal gemacht habe und ansonsten das nicht so
Wir
machen
passen
werde.
Auf.
Und zum Zweiten ist es so, dass ich mir vorgenommen habe, dass wir jetzt an dieser Zeitenwende etwas dafür tun, dass das Zusammenleben in Deutschland besser wird, dass mehr Respekt in unserer Gesellschaft herrscht und dass wir die ganz große Veränderung bewältigen, die notwendig ist, um in 25 Jahren klimaneutral zu wirtschaften, CO2-neutral zu wirtschaften, nachdem wir 250 Jahre das ganze industrielle Geschehen organisiert haben mit Kohle, Gas und Öl. Das ist die größte industrielle Modernisierung Deutschlands seit wahrscheinlich über 100 Jahren. Und das ist ehrgeizig, aber es geht und ich traue mir das zu, das hinzukriegen, sodass wir in 10, 20 und 30 Jahren noch gute, gut bezahlte Arbeitsplätze haben in einem Land, das global, weltweit wettbewerbsfähig ist.
Das werden wir auch noch mal vertiefen, ein bisschen später in der Sendung, denn wir haben viele, viele Fragen, Konzi und ich, an Sie. Aber wir haben auch Fragen aus ganz Deutschland gesammelt und haben zum Beispiel diese bekommen.
Lieber Herr Scholz, wie würden Sie mich davon überzeugen, dass die SPD auch eine Partei für junge Menschen ist und nicht nur eine Partei für Rentner und alte Menschen?
Wie bleiben Sie dran an den jungen Leuten? Warum sollte ein junger Mensch Ihre Partei und Sie wählen?
Julia also, Wolf übrigens aus Hessen hat das gefragt.
Ja, also zunächst mal gibt es unglaublich viele Leute, junge Leute, die Mitglied der SPD sind. Es kandidieren auch sehr, sehr viele, so viel wie noch nie für den Deutschen Bundestag und haben auch gute Chancen und bemühen sich da jeden Tag drum. Das ist ja einmal eine wichtige Sache. Für die ganz Jungen haben wir eine klare Aussage gemacht. Wir wollen, dass das Wahlrecht schon ab 16 gilt. Das können wir bei dieser Wahl noch nicht herstellen. Dazu müssen die Gesetze ja erst geändert werden.
Bisher haben Sie nicht zugestimmt im Bundestag mit Ihrem Koalitionspartner. Bisher konnten Sie das nicht durchsetzen.
Na, das ist ja jetzt billiger Quark, wenn ich das mal ehrlicherweise sagen darf.
Dafür bin ich doch zuständig hier normalerweise.
Ja, aber wenn ihr die Rollen tauschen wollt. Also jedenfalls ist es so, dass klar ist, Oppositionsparteien stellen Anträge, Regierungsparteien stimmen zu, wenn sie sich darauf einigen können. Da, wo ich Verantwortung hatte, in Hamburg ist das beschlossen worden und bei uns steht es im Wahlprogramm und wir wollen das auch zur Mehrheit machen und das will ich als Kanzler durchsetzen. Und dann geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass es für junge Leute gute Perspektiven gibt, indem wir für ordentliche Schulen und Universitäten und für eine gute Berufsausbildung sorgen. Eine meiner wichtigsten Sachen war immer zu sagen, ich möchte gerne, dass der Übergang von der Schule in den Beruf besser klappt. Denn neben dem Studium, das viele bewegt, ist die Berufsausbildung immer noch die wichtigste Ausbildung in Deutschland. Und für viele dauert es viel zu lange zwischen dem Tag, wo sie die Schule verlassen, bis zum Beginn so einer Ausbildung. Das müssen wir ändern.
Als Sie in der Schule waren, sind Sie schon in die SPD eingetreten. Das ist jetzt schon ein bisschen her, ja, würde man mal sagen.
Hätte 1975, wir müssen das nicht so verschämt sagen.
Okay, gut.
Da war ich 17.
Bitte, ich wollte höflich sein. Jetzt würde der... Hätte der junge Olaf von damals den heutigen Olaf gewählt?
Ganz sicher.
Warum?
Der junge Olaf von damals hat den damaligen Helmut Schmidt gewählt und sogar Plakate geklebt, damit der 1976 und 2000 die Wahlen gewinnt, was ja auch geklappt hat.
Jetzt gibt es eine neue Umfrage für Sie. Mal was ganz, ganz Ungewöhnliches. Vor der Union zu liegen als SPD. Als das rauskam gestern, was passierte auf Ihrem Handy?
Das haben sich viele gemeldet und sich in Erinnerung gebracht, aber unabhängig von dieser Frage ist es doch so, dass ein Trend bestätigt, den man spürt, wenn man durch Deutschland geht und mit den Bürgern und Bürgern spricht. Viele glauben, es muss einen Wechsel, einen Aufbruch geben und sie können sich gut vorstellen, dass ich die Regierung des Landes formen und auch führen kann. Und das ist ja schon eine große Aufgabe, die mir die Bürgerinnen und Bürger dazu trauen, denn das ist ja kein kleines Amt und das ist ein großes Land, wo viel davon abhängt, wie wir das machen und wer das macht.
Und ein Kollege, der hat das formuliert, er wird vom politischen Witz zur echten Möglichkeit. Ist das was, was Sie bauchpinselt oder ärgert?
Weder das eine noch das andere. Ich sage auch all meinen Freundinnen und Freunden immer, bleibt ganz demütig, denn das ist etwas, was unverändert nur die Grundlage dafür ist, dass wir das Gespräch mit den Bürgern und Bürgern suchen. Die haben nämlich jetzt die Macht. Die entscheiden am 26. September, wer der nächste Bundeskanzler wird und ob die SPD das Mandat kriegt, eine Regierungskoalition zu formen. Aber ich finde gut, dass das jetzt für alle sichtbar wird, dass das klappen könnte und dass es danach aussieht, dass das sehr realistisch ist. Und wir haben uns bewusst sehr früh entschieden, einen Dauerlauf anzutreten. Vor einem Jahr hat die SPD gesagt, ich soll der Kanzlerkandidat sein. Seitdem ist die SPD völlig geschlossen und hat sich auch noch ein zuversichtliches, gutes Programm gegeben.
Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, Ihre Freundinnen und Freunde, wenn ich jetzt mal so durch die Lande fahre, dann sehe ich hauptsächlich Wahlplakate mit Ihnen drauf. Wer ist denn eigentlich noch so im Team Scholz, fragen wir uns und sind damit nicht alleine. Das sagen die Leute in Mainz.
SPD, da fällt mir jetzt keiner ein, so spontan. Nee, bei mir ist es ähnlich. Also außer Olaf Scholz sagt mir echt tatsächlich niemand was, wenn ich mal darüber nachdenke. Überhaupt nicht. Außer vielleicht unsere Bürgermeisterin zu Hause, aber ansonsten gar nicht.
Ja, wir haben doch da auch ein nicht Arbeitsminister ist es nicht. Nee, spontan weiß ich es nicht. Nee, muss ich echt passen, ja.
Malu Dreyer?
Das Führungsduo. Eskens und Borjan, glaube ich, heißen die beiden, ne?
Da war ja der Kohl, nee, der Kohl, der, wie ist der, wo jetzt in Russland hockt? Der Schmidt, oder? Nee, nicht der Schmidt, wie ist denn der? Schröder, genau, der Schröder, genau.
Der Schröder, genau. Bisschen her, Herr Scholz, wer fällt Ihnen denn noch ein für Ihr Team?
Das Team besteht aus 400.000 Mitgliedern der SPD und hoffentlich auch vielen, die auf die SPD setzen, vielen Anhängerinnen und Anhängern und vielen Wählerinnen und Wählern.
Aber das heißt, Olaf First ist dann, was die Führung im Moment angeht, Ihre Strategie?
Die SPD sagt, wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Und wer das Kreuz bei der SPD macht, wer ihr die Zweitstimme gibt, der kriegt auch einen Kanzler Scholz. Und zwar so, wie die Leute ihn sich vorstellen, wenn sie jetzt sich genau angucken, was will die SPD, was will der Kanzlerkandidat.
Okay, und was Sie genau wollen, da haben wir noch ganz viel Zeit heute Abend. Sie haben auch Musik mitgebracht, denn diese Musik spricht so ein bisschen für sich. Aretha Franklin, Respect, das ist ja Ihr Motto, ziemlich naheliegend. Also joggen Sie dazu gerne oder wieso dieser Song jetzt?
Der Song wegen Respekt, das sagen Sie ja, das ist ein ganz großes Thema für mich. Und ich fand, dass es furios war, wie sie das gemacht hat. Das ist auch gute Musik, das will ich gerne noch dazu sagen. Und die hat ja unglaublich viele Menschen motiviert, vielen Frauen auch Kraft gegeben. Und ich finde, da ist ja unverändert, ich meine, das ist aus den 60er Jahren unverändert, noch viel Unerledigtes, wenn man will, dass wirklich Gleichstellung der Gesellschaft herrscht. Aber Respekt heißt für mich auch, dass wir das, was jetzt in der Corona-Krise passiert ist, verlängern und dass das dauerhaft ist. Man kann ja nicht sagen, toll, die Lebensmittelverkäuferin, toll, der Paketbote, toll, die Altenpflegerin, toll, der Krankenpfleger. Das muss nach der Krise auch so sein, dass die anerkannt werden mit ihrer Arbeitsleistung und dass sie auch ordentlich bezahlt werden, sollte noch dazukommen.
Ein Drittel der Sendung ist schon vorbei und Herr Scholz redet noch. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee bringen? Dann können Sie gleich durchreden bis zur vollen Stunde.
Gerne.
Bin gespannt drauf. Schön war auch gerade, wie er gelacht hat. Hast du gesehen, Angela? Mhm. Die Augenbraue ging immer weiter hoch.
Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Mit Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD. Herr Scholz, Sie kommen ja gerade aus der Sondersitzung im Bundestag. Afghanistan, die Abstimmung über den Einsatz dort im Nachgang, den Rettungseinsatz der Bundeswehr. Der könnte nun schon an diesem Freitag, übermorgen, zu Ende gehen. Was kann die Bundeswehr bis dahin überhaupt noch leisten?
Erstmal leistet die Bundeswehr Außerordentliches. Ich bin den Soldatinnen und Soldaten sehr dankbar, auch übrigens den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft, die da vor Ort dafür sorgen, dass diejenigen erkannt werden, dass die da rauskommen, die wir rausbringen wollen. Viele Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland, die auch sich jetzt noch neu gemeldet haben und irgendwie eigenständig nach Afghanistan gereist waren. Viele, viele, die uns geholfen haben, der Bundeswehr, anderen Behörden des Bundes und geholfen haben wir bei Medien zum Beispiel, bei Hilfeorganisationen oder die jetzt politisch bedroht sind, wo wir sagen, denen wollen wir auch helfen, Frauen insbesondere, das machen die und das ist ein gefährlicher Einsatz, das muss man immer ausdrücklich dazu sagen und dann geht es darum, darüber verhandeln wir jetzt, wie wir das hinkriegen, dass auch wenn das beendet sein wird, früher oder später, wir trotzdem noch Ausreisemöglichkeiten für alle anderen organisieren können.
Aber genau das, wenn es nicht mal mehr einen Flughafen gibt, der gesichert ist, wie soll da Ausreise passieren?
Das kann man politisch nur bewirken und genau darum geht es bei den Verhandlungen, die unser Botschafter in Doha führt, die Amerikaner dort auch führen mit den Taliban und wo man versucht auszuloten, das hinzukriegen. Denn wir wollen unbedingt sicherstellen, dass es für diejenigen, die wir schützen wollen, eine Ausreisemöglichkeit gibt, auch über den Flughafen. Und ohnehin ist es so, dass diejenigen, die sich schon andersweit auf den Weg gemacht haben, wenn sie dann bei einem Konsulat oder einer Botschaft Deutschlands in den Nachbarländern auftauchen, dann von uns auch unkompliziert nach Deutschland gebracht werden.
Sie sagen es mit den Taliban reden. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Geht man da hin mit dem Geldkoffer und dann verhandelt man da ganz normal? Normal?
Na, so wird das nicht gehen und so würde es auch nicht gehen können. Aber dass ich jetzt über die Details von Verhandlungen berichte, die da stattfinden, das wäre, glaube ich, nicht sehr opportun. Wir sprechen aber, das ist kein Geheimnis und etwas, das öffentlich ist und das auch die Amerikaner machen. Das ist zum Schutz derjenigen, die wir schützen wollen. Übrigens nicht nur diejenigen rauszuholen, die wir rausholen wollen oder ihnen Ausreisemöglichkeiten auch in der Zukunft zu schaffen, sondern auch, dass wir möglichst was sichern können, dass ein bisschen was nachbleibt, was viele sich erkämpft haben, was jetzt so furchtbar zusammengebrochen ist, wo da jetzt wieder eine islamistische Diktatur droht.
Aber die Kanzlerin hat zwar gestern Geld versprochen nach dem G7-Treffen, 100 Millionen Euro Soforthilfe, 500 Millionen Euro längerfristig. Jetzt sagen aber Experten, wir haben überhaupt keinen Gestaltungsspielraum mehr. Die NATO hat den Krieg verloren, zum Bittsteller der Taliban geworden. Wo sehen Sie da noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen?
Niemand in der Welt ist nicht aufeinander. Also alle müssen aufeinander. Also es ist immer eine Situation da, wo es noch etwas zu tun gibt. Das ist anders als vorher. Man muss das ja auch nicht beschönigen. Ich finde das furchtbar, was da passiert ist. Nach einem Einsatz, der zunächst stattgefunden hat, um die Al-Qaida-Terroristen zu besiegen und auch zu reagieren auf den Terroranschlag auf das World Trade Center 9/11 vor knapp 20 Jahren, ist das dann ein Einsatz geworden, wo wir helfen wollten, dass dort sich ein Staat etabliert mit etwas mehr Rechtsstaat, etwas mehr Demokratie, mehr Bildung für die Kinder, besseren Möglichkeiten
aber
für Frauen.
Aber müssen Sie da, wenn ich nochmal einhake, sorry, müssen Sie da jetzt sagen, wir sind gescheitert auf ganzer Linie?
Wir müssen ganz klar sagen, dass das furchtbar ist, dass der Aufbau, der da stattgefunden hat, nicht dazu geführt hat, dass eine Armee von 300.000 Soldaten und das Land verteidigt und dass die Regierung nicht das eigene Volk im Stich lässt. Denn das ist ja passiert und das ist so bitter, bitter für diejenigen, die jetzt bedroht sind und die wir schützen wollen, aber auch bitter für alle Bürgerinnen und Bürger Afghanistans, die ein besseres Leben erhofft haben, das ein bisschen was von dem auch mit möglich macht, was wir jeden Tag schätzen hierzulande.
20 Jahre, ich weiß, zufällig aus Militärsprech, da sagt man, man braucht 3 Generationen, um so ein Land quasi unsere Idee von Demokratie beizubringen. Ist das bekannt? Weil jetzt, wenn wir nach 20 Jahren gehen, dann ist das vielleicht ein Drittel davon und dann war das ja absehbar.
Es ist schon sehr lange geplant gewesen, das sicherzustellen, dass der Einsatz nicht für immer ist. Das will ich sehr klar dazu sagen. Es hat sich jetzt ein bisschen beschleunigt dadurch, also es hat sich sehr beschleunigt, da muss man gar nicht kleinreden, dadurch, dass zunächst Präsident Trump verhandelt hat mit den Taliban über ein Abzugsdatum. Mai war geplant und Präsident Biden hat das etwas verändert, aber im Prinzip an der schnellen Beendigung des Mandats festgehalten. Unverändert gilt aber, selbst wenn es jetzt ein paar Monate länger gegangen wäre, was unser Wunsch gewesen wäre, hätte das nicht dazu geführt, dass dann die Armee ihr Land verteidigt hätte und die Regierung nicht so ruchlos das eigene Volk verraten hätte.
Jetzt reden wir auch von Verantwortung, von Regierungsverantwortung. Manche sprechen auch von Versagen, dass wir da jetzt raus sind und jetzt lassen wir da Leute zurück. Wo sitzt ganz persönlich bei Ihnen Ihr schlechtes Gewissen bei dieser ganzen Sache?
Ich finde, dass man erstmal berührt sein muss von dem, was da passiert, aus den Gründen, die ich eben schon gesagt habe, und dass wir jetzt unsere Arbeit machen müssen. Und das besteht darin, zu schützen, wen wir schützen können. Das ist das, was zu tun ist. Und dann muss natürlich sich damit auseinandergesetzt werden, warum die USA und ihre Nachrichtendienste, warum Großbritannien und dessen Nachrichtendienst, warum Frankreich dessen Nachrichtendienst, warum auch in Deutschland das so war.
Haben Sie das jetzt beantwortet eigentlich,
frage ich mich gerade, wo sitzt ihr? In Deutschland die Einschätzung von allen war, dass die sich schon verteidigen können.
Wir haben hier so eine Glocke, immer wenn sie ausweichen, dann klingeln wir die. Haben Sie jetzt gesagt, wo Ihr persönliches schlechtes Gewissen liegt, hängt dabei bei dieser Sache?
Ich bin betroffen, das ist das, was mich berührt nach all diesem Einsatz und deshalb muss man genau diese Frage sehr sorgfältig bereden, wie das passieren konnte, sowohl das, was geschehen ist, als auch wie, dass es nicht vorhergesehen worden ist, dass die so schnell, fast kampflos das ganze Land übergeben und ich sage ausdrücklich, natürlich muss auch geguckt werden, ob wir alles getan haben, was jetzt möglich ist, aber wir sind jetzt mitten da drin mit großem, wirklich auch riskantem Einsatz dafür zu sorgen, dass wir schützen können, wen wir schützen wollen.
Sagt Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD. Gefühlsduseleien erlaubt man sich im politischen Betrieb in Berlin ja oft auch gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so Ihr Ding, haben wir den Eindruck. Wir wollen es trotzdem wagen. Nach The Weeknd Blinding Lights hier. Haben Sie schon Angst? Schade. Er schüttelt den Kopf.
Und lächelt. Okay.
Inside Olaf. Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Jetzt sind sie schon gespoilert worden. Das ist unsere Rubrik, die gleich kommt. Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland? Eine gemeinsame Radioshow von Bayern 3, HR3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 888, Antenne Brandenburg. Wollen Sie weitermachen? SR1, WDR2, SWR3. Richtig, genau, haben Sie richtig gewusst.
Und Olaf Scholz ist bei uns der Kanzlerkandidat der SPD. Nehmen Sie uns mal mit, Herr Scholz. Sie leben in Potsdam seit ein paar Jahren. Da treten Sie auch direkt an im Wahlkreis gegen Annalena Baerbock. Verheiratet sind Sie mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Wie sah Ihr Tag aus heute? Ab Mittag wissen wir Bundestag. Da wurde viel debattiert. Aber wie ging es heute früh kurz los?
Es ging um 6.30 Uhr los, weil ich um 7.30 Uhr ein Gespräch, ein Frühstück mit den sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern, mit der Parteiführung, dem Fraktionsvorsitzenden hatte, zur Besprechung des heutigen Tages und auch der Entscheidung im Kabinett. Dann habe ich mit der Kanzlerin ein Gespräch geführt zur Vorbereitung der Kabinettssitzung. Und dann hat die stattgefunden, wo wir wichtige Dinge beschlossen haben.
Also Joggen war heute früh nicht drin?
Heute Morgen war kein Joggen drin. So früh hätte ich echt keine Lust darauf. Davor noch. Und seitdem sitze ich dann im Bundestag.
Jetzt haben Sie gerade wirklich nochmal einen Kaffee nachgeordert. Wie viele Tassen trinken Sie am Tag? Nur gerade so Zwischenfrage, jetzt die zweite schon nach 18 Uhr. Ich könnte ja nicht mehr schlafen, Herr Scholz.
Ich trinke auch nachts noch Kaffee und kann dann sehr gut schlafen. Ich trinke ziemlich viel Kaffee, obwohl ich eigentlich Tee trinke. Also zu Hause in der Wohnung trinke ich eigentlich nur Tee und andernorts oft Kaffee.
Sie sind schon, jetzt teilen Sie schon was Privates. Das ist jetzt, naja, wird eine Herausforderung für Sie. Wir kennen Sie ja jetzt nicht von emotionalen Ausbrüchen her, aber gleich schon. Jetzt wird's kitschig, Herr Scholz. Wir wollen uns in Sie hineinfühlen und wir nennen es
Inside Olaf.
Das Bett muss sein, diese kitschige Musik. Herr Scholz, sind Sie glücklich?
Ja.
Was könnten Sie gern, was Sie noch nicht können?
Wow.
Und jetzt nicht Trampolinspringen sagen.
Nein. Je länger es dauert, desto arroganter wird es.
Nein, keineswegs. Also ich habe mir in der letzten Zeit immer mal wieder neue Sportarten beigebracht. Ich glaube, ich würde, nachdem ich viele Jahrzehnte das nicht mehr gemacht habe, mal wieder ein Blasinstrument neu lernen. Wahrscheinlich dann nicht wie früher die Oboe, die ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr spiele und auch nicht mehr spielen könnte. Aber vielleicht ein Saxophon, das wird mir gefallen. Aber das mache ich wahrscheinlich erst in 10 Jahren oder 15 Jahren.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Ich bin oft sehr berührt, auch wenn ich Filme sehe, die mich bewegen oder Bücher lese, aber das kann ich jetzt nicht konkret erinnern.
Welcher Sucht könnten Sie erliegen?
Na, ich habe mir verboten, Süßigkeiten zu essen und damit ist die Gefahr vielleicht auch beschrieben.
Wow, das schaffen Sie ja, da hätte ich ja wirklich scheitern, komplett. Aber gut.
Ja, ist das Leben nicht zu kurz, um darauf zu verzichten? Sie lassen sich gar nicht auf diese schmalzige Musik ein. Ich dachte, Sie säuseln vielleicht ein wenig, dann hätten wir diesen Olaf Scholz vielleicht auch mal kennengelernt. Ich bin so emotional bewegt, Angela, deswegen würde ich sagen, du machst mal ein Thema auf. Ich komme hier einfach nicht mehr klar, das ist mir einfach schon viel zu viel Emotion.
Okay, dann gucken wir nochmal in den Bundestag. Da ging es ja heute nicht nur um Afghanistan, sondern auch um Fluthilfe für die Flutregion im Westen Deutschlands. 30 Milliarden, Bund und Länder zusammen, Aufbauhilfe, richtig viel Geld. Woher nehmen Sie das?
Wir werden das die nächsten Jahre finanzieren müssen und können. Wir haben jetzt einen Teil dieser Summe bereitgestellt über den Haushalt, sodass die Mittel verfügbar sind. Die Länder finanzieren ihren Anteil gegen. Das geht jetzt ungefähr um die Hälfte, weil wir dann die zweite Tranche gewissermaßen einstellen, wenn das erste verbraucht ist. Im Augenblick leben wir doch sehr auf Pump, muss ja wahrheitsgemäß gesagt werden. Am Ende des nächsten Jahres werden wir wegen der Bekämpfung der Corona-Krise schon ungefähr 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht haben. Da ist das jetzt etwas, was wir in diesem Rahmen mitfinanzieren können. Aber es ist eine Herausforderung und es wird uns nur gelingen, wenn wir gutes Wachstum haben und daraus auch Steuereinnahmen kommen.
Was auch passieren muss, wenn wir jetzt drüber reden, Kohle, Energieausbau, hier, wie sagt man, Infrastruktur, Stromnetz und so weiter, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Vor allen Dingen, wie kriegen Sie denn die Leute dazu, dass sie da auch wirklich mit dabei sind, dass sie auch gerne mit dabei sein wollen bei diesem ganzen Thema, wenn die Stromtrasse, ich habe das irgendwie zu Hause erlebt, ne, über Land dann vor der Haustür ist, wie machen Sie den Leuten denn Lust?
Ja. Zwei Antworten auf die zwei Fragen, die da drin sind. Erstens, wie bezahlen wir das? Das will ich schon sagen, da haben wir Vorsorge getroffen. In der Finanzplanung ist für den Bund jedes Jahr 50 Milliarden in den nächsten Jahren vorgesehen, sodass wir das, was wir an Förderung machen müssen für Unternehmen, an Subventionen, an vielleicht eigener Infrastruktur bezahlen können und unterstützen können. Aber der größte Teil ist privat. Also wenn wir mehr Windkraft auf hoher See haben, mehr Windkraft an Land, Solarenergie, ein besseres Stromnetz, das wird alles betrieben von privaten Unternehmen und die haben die Mittel, das aufzunehmen, wenn es als Investition funktioniert. Und das ist unsere Aufgabe, das gesetzlich möglich zu machen.
Aber dann
zweite Frage, schnell beantwortet, das geht nur, indem man sich nicht verdrückt. Wir haben entschieden, aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen. Wir haben, das ist nächstes Jahr abschließend der Fall. Wir haben entschieden, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Und wir müssen, damit wir das hinbekommen, was wir uns vorgenommen haben, eben die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, das habe ich eben gesagt, ausbauen und das Stromnetz ausbauen. Sonst gefährden wir unsere industrielle Zukunft. Die Chemieindustrie wird 2050 so viel Strom brauchen, wie wir als Deutsche heute insgesamt benötigen. Und das zeigt, nur so geht das, wenn man CO2-neutral wirtschaften will.
Aber genau um das alles hinzukriegen, die Klimaschutzziele, da muss neben erneuerbaren Energien, Ausstieg aus der Kohle, CO2-Preis auch für Heizen und Tanken nach oben. Das ist wahnsinnig viel. Das ist auch, sind auch für manche sind das Zumutungen, außer man verteilt sinnvoll Geld um, was man einnimmt dafür. Warum erzählen Sie das den Leuten nicht offensiver, dass gerade Ärmere davon durchaus profitieren könnten? Ich höre da wenig von der SPD.
Zunächst mal erzähle ich, dass man sich nicht vor diesem großen Industrieprojekt drücken darf, das damit verbunden ist. Mir wird zu viel über Sachen geredet, die auch eine Rolle spielen, aber nicht die entscheidende sind. Also die Stromleitungen, die wir neu bauen, sind wichtiger als die Debatte über den CO2-Preis für Wohnen und Mobilität, wenn es darum geht, was wird gemacht. Denn wer jetzt sagt, okay, ich steige auf ein Elektroauto um, setzt ja voraus, dass es deshalb klappt, dass man auch seinen Strom an dem Straßenrand aufnehmen kann. Und wer sagt, toll, ich will jetzt, dass mein Arbeitgeber sein Stahlwerk umrüstet, sodass es ohne Kohle und Gas funktioniert, dann braucht es dafür auch Strom. Und das ist eine Leistung, die wir zusammen hinkriegen müssen. Und das darf man nicht individualisieren und jedem persönlich verantworten.
Und da hat gerade Armin Laschet sogar seinen eigenen Minister für den Ausbau der Stromtrassen mit einer Weinbergschnecke verglichen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, da kommen ehrlicherweise die Weinbergschnecke. Ja. Und ist ja das, was da real passiert.
Genau. Brauchen wir dann nicht auch so ein bisschen eine Vorwärtsbewegung, denke ich mir? Man braucht auch mal ein bisschen Schub oder so. Gehen Sie denn da mit gutem Beispiel voran? Was ist Ihr persönlicher Beitrag, Ihr Auto?
Mein Beitrag ist ganz gering. Ich fahre in einem sicherheitsgeschützten Fahrzeug, dessen CO2-Footprint ist ganz schlecht. Ich fliege mit Regierungsflugzeugen durch die Gegend. Und wenn ich, was ich 3-4 Mal gemacht habe, mit dem Fahrrad von Potsdam ins Finanzministerium fahre, dann bin ich auch nicht alleine.
Das Toll, ist dann nicht fürs Klima. Jetzt bin ich total dabei. Gott sei Dank, okay. Lasst es uns angehen.
Juhu! Ihren Ruhepuls, Herr Scholz, den kriegen wir gleich ein bisschen hoch, glaube ich. Aber hier ist erstmal Lena.
Hier ist Berlin, hier ist Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland mit Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD? Jetzt haben wir auch zum ersten Mal in live, also ich zumindest, das schlumpfige Grinsen gesehen, von dem Markus Söder so gerne redet. Sie grinsen sehr viel, das meint man nicht unbedingt immer in diesem Job, aber wir wollen entgegenwirken. Und hier ist für Sie
die harte Frage.
Jetzt geht's ans Eingemachte, Herr Scholz. Wie sehr turnt Macht Sie an?
Das ist für mich eine große Gestaltungsmöglichkeit, um die ich mich ja auch bewerbe. Also ich will entscheiden können, ich will führen können, ich will die Möglichkeit haben, die Richtlinie der Politik in Deutschland zu bestimmen, weil ich einen guten Plan habe, wie ich hoffe und wie ich hoffe, auch den Bürgern und Bürgern erklären zu können. Aber ich weiß, habe ich eingangs ja schon gesagt, da wird man trotzdem mit vielen reden müssen. Es ist nur eine sehr gesteigerte Möglichkeit der Mitbestimmung.
Das war jetzt nicht lang, nicht kurz, aber gut, jetzt können Sie kurz. Wie viel Ihrer Stärke liegt an der Schwäche der anderen?
Das meiste liegt an uns selber. Wir sind als SPD geschlossen und haben einen guten Plan.
Hat er die Frage beantwortet, überlege ich gerade. Ich will immer hier die ganze Zeit dieses Glöckchen klingeln lassen. Wir machen weiter.
Ich muss jetzt einfach mal sagen, ich habe noch nie angefangen, über diejenigen, die mit mir im Wettbewerb stehen, schlecht zu reden. Und da fange ich nicht in dieser Sendung mit an.
Warum nicht? Wir würden uns freuen vielleicht.
Ja, glaube ich, aber ich bin nicht so.
Wofür haben Sie sich wirklich mal geschämt?
Viele Dinge und viele Dinge, die ich nicht weiter erzähle.
Wirecard-Skandal, Stichwort. Mach mal weiter, du, sonst... Haben Sie einfach nur Glück, dass Ihre Fehler schwerer zu verstehen sind als deplatziertes Lachen auf gehübschter Lebenslauf?
Große Betrugsskandale hat es in der Welt gegeben. Enron hieß das in den USA, jetzt heißt es Wirecard bei uns. So ähnlich, anders in der konkreten Art, aber doch ähnlich in der Struktur. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, wenn sowas klar wird? Ich habe dafür gesorgt, dass sofort alle Probleme beschrieben und analysiert werden, habe ein Gesetzesprogramm auf den Weg gebracht, das dazu geführt hat, dass in ganz kurzer Zeit die Gesetze geändert werden über die Wirtschaftsprüfung, die Gesetze über die Macht der Aufsichtsbehörde geändert werden, sodass sie mehr machen kann. Ein neuer Chef dort ist, der die weltbeste Aufsichtsbehörde organisieren will. Und andere hätten vielleicht erstmal abgewartet, was alles rauskommt. Und dann wären wir noch nicht mal fertig geworden vor dem Ende der Legislaturperiode. Jetzt sind wir es.
Auch an Sie die Frage, wer braucht wen mehr? Die Politik Sie oder Sie die Politik?
Ich möchte was in der Politik beitragen dafür, dass es in unserem Land besser läuft, aber so größenwahnsinnig sollte niemand sein, dass er glaubt, es geht nicht ohne ihn. Ich war mal Bürgermeister in Hamburg und ich habe es vergessen, aber ich war der irgendwie so und so vielte. Also da sind, glaube ich, knapp 300 und ich bin es nicht ganz gewesen, sondern kurz davor. Und in der Geschichte der Zeit, da sieht man lauter Bilder von Leuten, die mal mächtig waren, an der Wand hängen und sagt, guck mal, da sitzt irgendwann auch mal jemand, steht vor deinem Bild und sagt, wer war das bloß?
Wir haben noch mehr Fragen gesammelt in ganz Deutschland an Sie, Herr Scholz. Wendy zum Beispiel hat diese Sprachnachricht aufgenommen.
Ich wohne und arbeite in der Frankfurter Innenstadt und versuche seit Jahren, eine größere Wohnung zu mieten. Und obwohl ich Vollzeit arbeite, kann ich mir keine leisten und es wird mit jedem Jahr schlimmer. Und ich frage mich, was der Plan von Herrn Scholz ist, da etwas zu tun, dass man als Frankfurter auch Frankfurter bleiben kann.
Wie kriegen Sie Großstadtmieten in den Griff?
Erste Maßnahme ist bauen. Das habe ich gemacht, als ich in Hamburg, dem Stadtstaat, Bürgermeister war. Ich habe da eine schwarz-grüne Regierung abgelöst, die bis kurz vor der Wahl noch behauptet hat, es gäbe gar kein Wohnungsproblem. Dann haben wir dafür gesorgt, dass jedes Jahr 10.000 Wohnungen genehmigt werden, mehr sogar seither. Und das hat auch schon geholfen, dafür gesorgt, dass ein großer Teil auch geförderte Wohnungen sind, dass die städtische Wohnungsgesellschaft wieder baut. Und das müssen wir für ganz Deutschland tun. Mein Plan ist 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir sind jetzt
knapp. Die sind dann teuer, neu gebaut.
Wir sind erstmal 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir sind jetzt bei 300.000. Und damit einem das nicht für unmöglich vorkommt, 1973, ich habe es mir genau angeguckt, haben wir einmal 800.000 Wohnungen im Jahr gebaut. Dann wird es wohl gelingen, diese 400.000 zu schaffen. Davon müssen 100.000 gefördert sein. Und gleichzeitig muss es so sein, dass wir die Preisanstiege in der Zwischenzeit begrenzen, weil das ja nicht von einem Tag auf den anderen geht. Deshalb bin ich dafür, dass wir ein Moratorium machen, das die Anstiege der Mieten begrenzt.
Die nächste Frage kommt aus dem Saarland.
Hallo, mein Name ist Nico Neu aus Saarbrücken und meine Frage an Herrn Scholz wäre, wie stehen Sie zu einem bedingungslosen Grundeinkommen?
Zwischen 1100 und 1400 Euro wären notwendig als Existenzminimum. Glauben Sie an diese Idee?
Nein, ich halte die für falsch. Das will ich ganz klar sagen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das zwei unlösbare Probleme gibt, die damit verbunden sind. Das erste ist, wenn man das alles zusammenrechnet, ist das unfinanzierbar. Da, glaube ich, sind sich die meisten, die Mathematik beherrschen, auch einigermaßen einig. Und das Zweite ist, es ist auch ein wenig etwas gegen die Moral, die wir alle haben. Denn wir wollen ja, dass jeder seinen eigenen Beitrag leistet. Mir ist also ein guter Mindestlohn von 12 Euro, den ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen will, wichtiger, als dass ich sage, es gibt auch Geld ohne alles das. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass jeder eine Chance hat, einen guten Arbeitsplatz zu haben. Das ist die Aufgabe.
Oh, ich könnte ja viel entspannter für dieses Land sorgen, wenn ich denn mir keine Sorgen machen müsste.
Deshalb brauchen wir eine Reform der Unterstützung derjenigen, die gar keine Sicherung mehr haben. Ich setze mich für ein Bürgergeld ein, das das möglich macht. Und da sind, glaube ich, jetzt auch neue Unterstützer gefunden worden. In der Krise haben nämlich viele gesagt, das ist doch nicht für mich, diese letzte Sicherung, die wir jetzt haben. Und wenn sie so ist, dass jeder denkt, sie ist genau gut für mich, weil als ich mal davon berührt bin, dann ist sie gut für alle in Deutschland.
Das ist wirklich beeindruckend. Sie können immer eine Schublade aufziehen und uns immer gerade das erzählen, was Sie erzählen wollen. Olaf Scholz ist weiter bei uns. Gleich noch mit einem musikalischen Freischuss. Vorher ein Song von uns, Ed Sheeran, South of the Border.
Ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Olaf Scholz ist noch bei uns, der Kanzlerkandidat der SPD. Und jetzt hätten Sie wohl gedacht, Olaf Scholz, wir reden gar nicht mehr über Corona, oder? Machen wir aber doch. Weil wir das spannend finden, Ihre alte Heimat Hamburg, die sagt mehr 2G statt 3G. Also Betreiber von Kinos, Kneipen, Konzerthallen dürfen wieder mehr Leute reinlassen, wenn die geimpft oder genesen sind. Getestet zählt dann nicht mehr. Gut so und Vorbild für den Rest der Republik?
Das ist angelegt in dem Beschluss, den die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung gefasst haben. Wir haben gesagt, wir wollen noch viele überzeugen, dass sie sich impfen lassen, weil
und
das
wie?
Notwendig
mehr
ist.
Mehr Druck dann?
Nein,
auch?
Mehr Überzeugung. Ich meine, wir sind jetzt knapp 50 Millionen, die sich haben impfen lassen. Keiner von uns ist bekanntermaßen was Schlimmes passiert. Kann man ja, wenn man noch mal abgewartet haben, sagen, okay, jetzt sind meine Versuchskaninchen alle dran gewesen, wir alle, und jetzt mache ich es auch. Und manche sind ja auch, haben viele Schwierigkeiten gehabt, wie organisiere ich mir das, sollte man jetzt machen. Dann brauchen wir ein paar Vorsichtsregeln mit Masken und dass, wenn man in bestimmte Räume geht, man da nur reinkommt, wenn man geimpft ist, genesen oder getestet. Und dann aber wurde damals schon gesagt, wenn dann das Gesundheitsamt mit einem Betreiber vereinbart, dass bestimmte Dinge anders sind, dann kann man auch mehr reinlassen. Und das hat Hamburg jetzt gemacht, gesagt, wenn ihr jetzt auf
aber finden
diese
Sie das
beiden
gut, wie
das
Hamburg
konzentriert,
das macht,
dann könnt ihr auch
nur für
mehr zulassen in den Club.
Dass mehr nur für Genesene und Geimpfte gilt. Finden Sie das richtig?
Es wäre juristisch und verfassungsrechtlich schwierig, wenn der Staat das so vorschreibt. Aber wenn das eine Entscheidung ist, die diejenigen, die das betreiben, für sich treffen, dann ist das möglich. Und deshalb glaube ich, wird es nicht nur in Hamburg, sondern an vielen anderen
Sie
Stellen
es?
So sein.
Die Frage war doch, wie finden Sie es, oder? Habe ich richtig verstanden,
ja,
Angela?
Ich dachte, dass ich mit einem ziemlich klaren Satz, das ist schon ein Plan gewesen, den wir miteinander festgelegt haben, das darin angelegt habe, gesagt habe, das geht auch so.
Ja, prinzipiell, gut gesagt, festgelegt. Am Ende war der Umgang mit Corona ja so ein Flickenteppich an Regeln, die man gar nicht mehr verstanden hat. Man kam ja fast gar nicht mehr nach. Die Art und Weise hat schon genervt, kann man sagen. Was wird ein Kanzler Olaf Scholz anders machen bei diesem Thema?
Wir müssen jetzt vor allem dafür sorgen, dass unser Staat gut funktioniert, dass die Gesundheitsämter so wenig digitalisiert waren, dass da nicht genug Männer und Frauen beschäftigt waren. Das zum Beispiel geht so nicht weiter. Und natürlich haben wir auch gemerkt, wo wir unser Gesundheitssystem besser machen müssen, damit das funktioniert. Nicht zu schweigen von der Digitalisierung der Schulen. Damit dürfen wir nicht aufhören, wenn Corona vorbei ist. Und dann wird das zwar nicht mehr für den Alltagsbetrieb jeden Tag wichtig sein, aber ich finde schon, jede Woche sollte man mal ausprobieren, wie zum Beispiel digitale Formate funktionieren. Denn das wird ja auch fürs spätere Leben wichtig sein.
Werden wir noch eine ganze Menge zu reden haben. Aber jetzt machen wir noch mal ein paar Farbenspiele.
Ja, ich habe hier einen Zettel vorbereitet, Herr Scholz. Schauen Sie mal, da freuen Sie sich bestimmt drauf. Hier steht drauf, SPD, Union, FDP. Und ich habe Smileys dahin gemalt. Auf jeden Fall, von mir aus kommt nicht in Frage. So, jetzt gehen wir doch mal durch, hatten wir uns gedacht. Was käme denn in Frage bei Koalitionsverhandlungen, bei Koalition? Welche käme denn in Frage? Also SPD, Union, FDP? Auf jeden Fall von mir aus kommt nicht in Frage.
Natürlich nicht. Ich will die nächste Regierung führen und dazu einen Auftrag bekommen.
Aber Sie werden keine Alleinregierung haben.
Die Union muss sich mal in der Opposition holen.
Also nein, kreuzen wir an. Dann SPD, Grüne, FDP.
Funktioniert in Rheinland-Pfalz ganz gut.
Also was ist das? Von mir aus auf jeden Fall?
Ist eine Möglichkeit, ja.
Von mir aus würde ich ankreuzen. SPD, Grüne, Linke.
Naja, das hat viele Voraussetzungen, über die erstmal Klarheit herrschen muss. Ich habe es bei vielen Gelegenheiten gesagt, wer in Deutschland mitregieren will, der muss sich dazu bekennen, dass wir unsere Sicherheit auch gemeinsam im transatlantischen Bündnis gewährleisten. In der NATO muss sich zu Europa bekennen, dass wir solide mit dem Geld umgehen, dass wir dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst, dass die Frage geklärt wird, dass die Sicherheit in Deutschland funktioniert. Ja, und da werden wir mal sehen, was dann da ist.
Also am ehesten SPD, Grüne, FDP, so würden jetzt meine Kreuze hier sprechen.
Da müssen wir den Lindner noch ins Boot holen. Aber das ist ein anderes, langes Thema.
Ich muss überhaupt nur die Bürgerinnen und Bürger ins Boot holen. Und die haben es ja auch in der Hand, wenn sie ihr Kreuz bei der SPD machen, dann kriegen sie auch das, was sie wollen.
Danke, Olaf Scholz. Eine Stunde live mit dem Kanzlerkandidaten der SPD und gemeinsam in 10 Radios der ARD. Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 88.8, Antenne Brandenburg, SR 1, WDR 2 und SWR 3. Wir hätten es eigentlich Olaf Scholz noch mal sagen lassen sollen.
Sind echt die Lottozahlen hier. Morgen melden wir uns dann aus Köln, dann mit Armin Laschet, wieder live von 18 bis 19 Uhr. Die Sendung ist nachzuhören in der ARD Audiothek. Und jetzt gibt es noch Musik.
Absolut. Und zwar, Sie waren schnell mit Ihren Wünschen. Sie haben einen richtigen Favorite von sich genannt, Udo Lindenberg. Sonderzug nach Pankow. Warum den?
Wegen Udo Lindenberg, den ich ganz toll finde.
Ihr Freund aus Hamburg.
Der auch ein toller Hamburger geworden ist, wie die meisten Hamburger übrigens auch, und natürlich ganz viel Heimatgefühl bedeutet. Für mich ist das wichtig. Ich bin jetzt Brandenburger. Ich finde das toll, dass wir die deutsche Einheit haben, wo noch was dran zu tun ist. Und nach 1990 war ich als Anwalt für viele Betriebsräte und Arbeitnehmer tätig, um ihnen zu helfen in der schwierigen Zeit.
Wir sagen Dankeschön, Olaf Scholz. Der dritte Kaffee kommt dann gleich auch noch. Ich habe die Thermoskanne, glaube ich, noch hier. Wir sagen Tschüss. Mein Name ist Konstantin Zöller.
Und ich bin Angela Ulrich.